Genau. An Weihnachten feiern wir nämlich Geburtstag, und zwar den Geburtstag von Jesus. Jesus ist geboren in einem Stall in Bethlehem, obwohl er eigentlich ein König war. Und eigentlich wohnt ein König ja in einem Palast mit ganz viel Prunk und Glitzer und Funkeln. Aber Jesus wurde für uns in einem Stall, in einer Krippe geboren. Und das ist ein Geschenk, unser Weihnachtsgeschenk. Und daher kommt auch die Tradition, dass man sich an Weihnachten gegenseitig beschenkt, weil wir uns daran erinnern möchten, dass Jesus unser Geschenk ist. Jesus ist die Liebe. Und seine Geburt war ein Versprechen, das Gott schon ganz lange zuvor gegeben hat. Und Gott hat uns auch andere Versprechen gegeben und die hält er auch ein. Und Jesus kam für dich. Für dich kam er auf diese Welt. Und er liebt dich. Und er nimmt dich genauso an, wie du bist. Und du bist niemals alleine, weil er ist immer, immer bei dir und er lässt dich nicht allein. Und das ist für mich das ist meine persönliche Bedeutung für mein Weihnachten. Genau. Und deswegen freut es uns auch sehr, dass du heute Morgen hier bist, um hier mit uns in unserer Gemeinde Weihnachtsgottesdienst zu feiern. Ich möchte jetzt unseren lieben Pastor Heinz kurz noch nach vorne bitten, und der wird uns auch noch etwas Kleines über uns erzählen. Danke.
Danke, Nila. Ich habe das Lieb gehört, das gefällt mir, der liebe Pastor. Das passt doch zu mir. Bin ja so ein Lieber. Vielen Dank, Nila. Ja, wir haben gar nicht so viele Gäste hier, die gar nicht wissen, was wir dann hier eigentlich machen als Kirche. So, aber ich habe festgestellt an meinem eigenen Leben, wir sind ganz normale Menschen, so mehr oder weniger, so mit Stärken und Schwächen. Mit Stärken und Schwächen. Wir haben unsere Berufe, die wir gelernt haben. Unser Einkommen kommt ja über unseren Beruf. So. Und so, wir haben uns gefunden als Menschen hier im Montafon durch unseren Glauben an Jesus Christus, von dem wir schon gehört haben, von Nila, und durch das, was er für uns am Kreuz von Golgatha erwirkt hat. Unsere Rettung, Vergebung unserer Schuld und Sünde. Und durch das Erlebte mit Gott, das hat uns zusammengeführt und auch verbunden. Und als kleine Familie unterstützen wir einander, helfen wir einander, beten füreinander, stehen füreinander ein, wo es immer auch möglich ist. Und ich finde, das ist auch etwas ganz, ganz Besonderes, was auch der Sinn Gottes ist, dass Menschen sich einander helfen. Wir haben auch Kinderbetreuung. Die Kinder sind uns sehr, sehr wichtig, dass sie in unserer Kirche den Platz haben, weil Jesus liebt die Kinder. Und wir wollen unsere Kinder prägen und ihnen erzählen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Und das ist so etwas Wichtiges. Und das wollen wir auch in diese Weihnachtszeit hinaustragen. Das, was wir mit Gott erlebt haben, das möchten wir, dass die Menschen das auch erleben. Ja. Und gestern war Jungschar, Weihnachten, und wir durften da kurz hineinschauen. Und es war so genial, es war so wunderbar. Ich möchte Daniela, die leider heute nicht hier sein kann, und dem Team herzlich danken, dass sie sich Zeit nehmen, um diesen Kindern etwas weiterzugeben von wahrer Weihnachten. Ja, das war mein Part, glaube ich, im Moment, gell? Nila, jetzt übergebe ich dir wieder. Danke. Jesus, wir danken dir, dass du für uns Mensch geworden bist. Himmlischer Vater, wir können diese Liebe, die dich bewegt hat, deinen geliebten Sohn loszulassen und für uns zu geben, nicht erfassen. Sie ist zu groß, zu breit, zu hoch, zu tief. Aber ich danke dir, dass es dir heute Morgen gelingt, etwas von deiner Liebe in unsere Herzen hineinzugeben. Dass es aus unserem Leben herausstrahlt, die Dankbarkeit, was du, Jesus, für uns am Kreuz getan hast. Herr, wir wollen diesen Gottesdienst in deine Hände geben, und wir möchten, dass du Mitte und Zentrum dieses Gottesdienstes bist. Dass wir dir singen, dass wir dir reden, dass wir dich verherrlichen, denn du bist die wichtigste Person heute Morgen. Ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist. Und ich danke dir, dass du sie segnest und mit diesem großen, mächtigen Segen des Himmels nach Hause sendest. Ehre sei dir im Namen Jesus Christus. Amen.
Also, wenn die Kinder das möchten, dann können sie gerne hier nach vorne kommen und sich da hinsetzen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch okay. Genau, und jetzt möchte ich euch eine kleine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Weihnachtsbrot im Schnee. Kaltenbeuren war ein kleines Dorf. Es lag zwischen Wiesen und Feldern, weit ab von größeren Städten. Früher gab es hier viele Bauernhöfe. Die Bauern kannten einander, trafen sich häufig, um sich auszutauschen oder feierten zusammen. Die Kinder gingen vormittags zusammen in die Dorfschule und spielten nachmittags auf den Höfen oder auf den Wiesen. Hallo. Als die Kinder größer wurden, verließen viele von ihnen Kaltenbeuren, um anderswo eine Ausbildung zu machen oder zu arbeiten. Als sie selber dann eigene Kinder hatten, kamen viele von ihnen zurück und bauten die Bauernhöfe um. Ältere Höfe wurden abgerissen und neue Häuser gebaut. So änderte sich das Dorfbild immer mehr, bis schließlich nur noch ein Bauernhof übrig war. Die neuen Häuser waren natürlich viel moderner und schöner. Ja, genau. Ja. Die neuen Häuser waren natürlich viel moderner und schöner als die alten Bauernhöfe. Meist wurden die Gärten eingezäunt und jede Familie hatte vor ihrem Haus einen eigenen Spielplatz. Die Dorfschule wurde ebenfalls geschlossen. Die Kinder wurden meist mit dem Auto in die Schule gefahren, in die Stadt, wo auch ihre Eltern arbeiteten. Sie kannten einander kaum, weil sie meist erst spät nachmittags nach Hause kamen und sich dann oftmals ihre eigenen Schulfreunde mitbrachten. Meist spielten die Kinder im eigenen Garten, aber manchmal, wenn es ihnen langweilig wurde, lockte es sie zum Bauernhof vom Bauern Lenhard. Der Bauer Lenhard und seine Frau hatten keine Kinder, aber sie hatten viele Tiere. So schauten die Kinder gerne schon mal durch das Tor und kletterten auf die Mauer, um zu sehen, was auf dem Bauernhof passierte. In den Ställen gab es Kühe und Schweine. Auf dem Hof liefen einige Katzen herum und es gab einen eingezäunten Hühnerstall. Auch Britta und Hans waren neugierig und schauten sich die Tiere von außen an. Dann kamen drei Jungen vorbei. Britta und Hans kannten sie nicht, aber hatten die drei schon öfters gesehen. Die Jungen gingen auf die beiden zu und lachten. »Na, ihr Wickelkinder, habt ihr noch nie ein Huhn gesehen?« Britta war erschrocken, so dumm angesprochen zu werden und wusste gar nicht, was sie sagen sollte. »Macht, dass ihr hier wegkommt. Der Lenhard, der sperrt euch in den Stall, wenn er euch hier sieht. Der spinnt nämlich.« Schnell liefen die beiden wieder nach Hause. Beim Abendbrot erzählten Britta und Hans ihren Eltern, was ihnen beim Lenhardhof passiert ist. Diese sagten daraufhin, wir möchten auch nicht, dass ihr zum Lenhardhof geht. Die Lenhards passen nicht in unser Dorf. Sie leben zwischen Schweinemist und Kuhfläden. Außer mit ihren Tieren reden die mit niemandem. Britta und Hans schauten sich an. Aber ihr redet ja auch fast nur mit euren Handys. Wann sprecht ihr denn schon mal mit unseren Nachbarn? Die Eltern antworteten bloß, das ist etwas anderes. Wir haben immer noch viel zu organisieren, wenn wir abends heimkommen. Tagsüber haben wir dazu bei der Arbeit einfach keine Zeit. Schließlich wollen wir ja nicht eines Tages wieder Ställe ausmisten. So dachte wohl fast jeder im Dorf. Keiner wollte mit den Lenhards auf eine Stufe gestellt werden. Die ehemaligen Bauernhofkinder hatten es geschafft, sich ein anderes Leben aufzubauen und meinten nun, etwas Besseres zu sein. Als der Schnee kam, saßen die Familien fast nur noch im Haus. Auch der Schnee, der in den letzten Tagen des Öfteren vom Himmel fiel, interessierte die Eltern nicht und die Kinder fanden es schnell langweilig, draußen alleine im Schnee zu spielen. Kurz vor Weihnachten fing es dann noch stärker an zu schneien. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang schneite es nur noch. Am nächsten Morgen schimpften die Erwachsenen, weil sie so viel Schnee schippen mussten und nicht wussten, wie sie mit dem Auto zur Arbeit kommen sollten. Die Straßen waren nicht geräumt und die Autos kamen bloß noch im Schneckentempo voran. Aber es schneite und schneite und schneite. Zum Glück hatte tagsüber eine Schneefräse die Hauptstraße in den Ort freigeräumt. Doch dann in der Nacht kam ein richtiger Schneesturm auf. Der Schnee wurde von den ganzen Feldern und Wiesen ringsum teilweise meterhoch aufgetürmt und dazu schneite es weiter heftig. Als die Eltern von Britta und Hans, die im Nachnamen Dübner hießen, die Haustür am nächsten Morgen öffneten, glaubten sie ihren Augen nicht. Überall lag Schnee. Er lag bis auf Brusthöhe vor der Haustür. Es war kein Durchkommen. Nicht einmal zur Garage konnten sie gehen. Der Vater schlüpfte schnell in seinen Skianzug, zog sich Gummistiefel an und kletterte auf den Schneewall vor der Haustüre. Er sank gleich daraufhin ein. Mühsam arbeitete er sich vor, aber es war aussichtslos, mit dem Auto irgendwo hinfahren zu wollen. Überall war nur Schnee zu sehen. Von den Hecken und Sträuchern in den Vorgärten konnte man nichts erkennen. Zumindest schaffte Herr Dübner es, den Schnee vor der Garage so weit auf Seite zu schieben, dass er das Garagentor öffnen konnte. Mit dem Schneeschieber bahnte er sich nun einen Weg zur Haustüre zurück, was schon unheimlich viel Arbeit gewesen war. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn und er sagte, wir sind eingeschneit und zwar komplett. Aus diesem Ort kommt hier niemand mehr weg. Britta und Hans jubelten. Sie freuten sich, dass sie nun nicht in die Schule mussten. Die Eltern waren ratlos und hofften nur, dass es bald endlich aufhören würde zu schneien. Es würde ja so schon sicher einen halben Tag oder länger dauern, bis die Räumfahrzeuge bei ihnen angekommen sein würden. Und wenn es weiter schneien würde, könnte ohnehin niemand mehr mit dem Auto fahren. Familie Dübner beschloss zunächst zu frühstücken und dabei zu überlegen, was man tun könnte. Dabei wurde ihnen klar, dass im Ort kein einziges Lebensmittelgeschäft existierte. Das heißt, sie mussten vorerst mit ihren Vorräten auskommen. Auch einen Bäcker gab es nicht mehr und das Brot war schon recht knapp. Mutter Dübner hoffte nun auf ein schnelles Ende des Schneechaos, wonach es im Moment jedoch überhaupt nicht aussah. Draußen war es still und weiß. Der Schnee reichte über die Fensterbänke im Erdgeschoss. Ein merkwürdiges Gefühl, so eingeschlossen zu sein. Doch gegen 11 Uhr hörten sie endlich ein Geräusch. Vater Dübner ging auf die erste Etage und öffnete das Schlafzimmerfenster, um zu sehen, was los war. Das Geräusch kam aus der Richtung des Lenhardshofs. Bauer Lenhard schien mit einer Schneefräse den Weg vom Hof in Richtung Hauptstraße entlang zu kommen. Dass der Lenhard für solche Fälle gerüstet ist, das hätte ich mir jetzt ja wirklich nicht gedacht, meinte Vater Dübner zu sich selbst. Jetzt sah er die Schneefräse näher kommen. Sie türmte auf beiden Seiten des Weges den Schnee zu noch höheren Wänden auf. Hoffentlich fährt er auch durch die anderen Dorfstraßen, ging es Herrn Dübner durch den Kopf. Dann könnten wir uns hier wenigstens in unserem Ort fortbewegen und uns untereinander verständigen. Aber warum sollte er das tun? überlegte er. Schließlich haben alle Bewohner ihn ziemlich ausgegrenzt und keiner wollte etwas mit ihm zu tun haben. Milch und Eier kauften sie lieber im Supermarkt als beim Bauern, und wenn er mit seinem Traktor vorbeifuhr, dann drehten sich die Leute absichtlich weg. Herr Dübner war gespannt, was der Lenhard jetzt machen würde. Kurz vor der Hauptstraße bog er tatsächlich in die Ringstraße von Kaltenbeuren ein und befreite auch diese von den Schneemassen. Dann fuhr er zurück zu seinem Hof. Herr Dübner rannte ins Wohnzimmer und sagte, »Lass uns rausgehen und einen Weg zur Straße freimachen. Bauer Lenhard hat die Straße geräumt.« Britta und Hans, Mutter und Vater, alle packten mit an, und nach einer Stunde war der Weg geräumt und die Schneemauern an der Seite immens gewachsen. Auch die Nachbarn rechts und links nutzten die Chance, um sich zu befreien. Herr Dübner meinte zu ihnen, »Ich weiß nicht, ob ein anderer das getan hätte. Wir waren zum Lenhard so ablehnend, seitdem wir mit unseren Familien uns hier niedergelassen haben.« Doch die anderen Nachbarn fanden das alles nicht so aufsehenswert. Sicher hofft er, dass wir jetzt zu ihm kommen und seine Hofprodukte kaufen. Das hat er doch bestimmt mit Berechnung getan, meinte Frau Schulz von gegenüber. Herr Dübner schüttelte nur mit dem Kopf und ging wieder zu seiner Familie zurück. Kommt, sagt er, wir gehen zum Lenhard und bedankten uns. Wir sollten ihm sagen, dass wir uns über seine Straßenräumungen gefreut haben. Und vielleicht können wir wirklich mal fragen, ob er Milch oder Eier hat. Sicher wird er im Moment auch nichts los und wir können gut etwas zu essen gebrauchen. Britta und Hans gingen also zum Lenhardhof. Bauer Lenhard war gerade damit beschäftigt, seinen Hof und seine Tiere vom Schnee zu befreien. Er wunderte sich, Familie Dübner hier zu sehen. Als die Familie sich bei ihm bedankte, wurde er gar ein bisschen rot im Gesicht. Er verkaufte ihnen gerne Milch und Eier und meinte, »Der Wagen von der Molkerei kommt bei diesem Wetter sicher nicht hier durch. Wir können die Milch nicht alles selber verarbeiten.« Familie Dübner nahm gleich noch einen Kanister voll mit. »Dann werden wir nun besonders viel Milch trinken«, meinten sie. »Übrigens«, meinte Frau Lenhard, die gerade aus dem Haus kam, »wir haben säckeweise Mehl in der Scheune stehen. Ich könnte Brot backen für sie und auch für die anderen Bewohner, weil...« »Ja, im Moment kommt hier ja sowieso niemand weg.« Frau Dübner fand das richtig toll, dass sie frisches Brot bekommen könnten, befürchtete aber, dass die meisten Bewohner wohl zu stur wären, um hier hinzukommen und mancher lieber versuchen würde, mit seinen Konservendosen über den Tag zu kommen, als Hilfe von den Lenhards anzunehmen. »Danke«, sagte sie, »für uns gerne. Wir werden jeden zweiten Tag bei Ihnen Brot kaufen.« Familie Dübner war froh, mit Hilfe des Bauern Lenhards würden sie nicht in einen Versorgungsengpass kommen, zumindest was das Essen anbelangt. In den nächsten Tagen schneite es immer noch. Der Schneefall war zwar nicht mehr so stark, aber es gab viel Sturm, der den Schnee überall hin verteilte. Die Straßen in die nächste Stadt wurden einmal am Tag einspurig geräumt, doch kaum einer traute sich fort. Der Nachbar auf der rechten Seite war gestern mit dem Auto in die Stadt gefahren und musste dann dort übernachten, weil abends alles wieder eingeschneit und verweht war. Die Menschen von Kaltenbeuren organisierten einen Transport, der vom nächsten Lebensmittelgeschäft frische Ware anlieferte. Dieser fuhr einmal am Tag hinter dem Räumdienst her und verteilte die Lebensmittel an die Dorfbewohner. Dann jedoch, 2 Tage vor Weihnachten, änderte sich die Wetterlage. Die Temperaturen stiegen über 0 Grad und alle hofften, dass nun vor Weihnachten doch endlich das Tauwetter einsetzen würde. Am Nachmittag fing es sogar an zu regnen. Doch dann, 2 Stunden später, kam plötzlich wieder ein Kälteeinbruch. Das Wasser über dem Schnee gefror in Windeseile. Alle Straßen waren mit einem Mal spiegelglatt und nun konnte wirklich niemand mehr etwas ausrichten. Die Temperaturen sanken auf 10 Grad unter Null und Salzstreuen hätte nun auch nicht mehr geholfen. Die meisten Bewohner hatten ihre Einkäufe für die Weihnachtstage noch nicht erledigt, da sie auf die steigenden Temperaturen gewartet hatten. Dieser plötzliche Kälteeinbruch machte nun vielen einen Strich durch die Rechnung. »Was machen wir denn jetzt bloß?«, fragten sie einander und keiner wusste eine Antwort. Nur Familie Dübner sagte, »Wir gehen morgen zum Bauer Lenhardt und werden ihn fragen, was er noch an Vorräten hat.« Der Bauer Lenhardt hatte tatsächlich sehr viele Gemüse- und Fleischvorräte, von denen er ihnen sehr gerne etwas verkaufte. Als die Nachbarn sahen, dass Familie Dübner ihre Einkäufe vom Bauernhof auf einen Schlitten heimfuhr, fingen viele an, nachdenklich zu werden. Der Bauer Lenhardt existierte ja eigentlich gar nicht mehr für sie und jetzt konnten sie doch nicht einfach so dahin gehen und bei ihm auf Hilfe hoffen. Das war ihnen so unangenehm, dass sie dachten, lieber das Weihnachtsfest mit einem spärlichen Mahl zu feiern. Frau Lenhardt aber hatte am nächsten Tag, es war der Tag vor Heiligabend, an ihre Mehlvorräte gedacht und an die Dorfbewohner, die hier alle eingeschlossen waren und sich nichts kaufen konnten. Sie beschloss, für alle Bewohner ein großes Brot in Sternenform zu backen. An jedes Brot befestigte sie einen kleinen Zettel mit der Aufschrift »Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und sind gerne mit unseren Lebensmitteln behilflich.« Familie Lenhardt. Die Menschen waren sehr erstaunt, die Brotnachricht von Britta oder Hans an der Haustüre überreicht zu bekommen. Keiner musste nunmehr lange überlegen. Wenige Minuten später stand eine Menschentraube auf dem Lenhardthof. Die Kinder spielten mit den Katzen. Frau Lenhardt verteilte warmen Kakao und die Menschen kauften Lebensmittel für die Weihnachtsfeiertage ein. Alle kamen miteinander ins Gespräch. Sie redeten über ihre eigene Kindheit und fanden es plötzlich gut, in ihrem eigenen Dorf wieder zusammengefunden zu haben.
Kerzenschimmer weit und breit. Nun beginnt die schönste Zeit. Doch die Leute rennen, laufen, um Geschenke einzukaufen. Und so mancher doch vergisst, was der Sinn der Weihnacht ist. Was nützt all das Rennen, Laufen? Liebe kann man nicht erkaufen. Der Kommerz bestimmt das Leben, nur nach mehr die Menschen streben. Einfach einmal Zeit verschenken und an jene Menschen denken, die für Hilfe dankbar sind, das kann doch schon jedes Kind. Ruhe und Besinnlichkeit, nehmt euch füreinander Zeit, reden und gemeinsam lachen, statt auf heile Welt zu machen. Ja, dann wird's vielleicht sogar so, wie es früher einmal war. Und das trifft es ganz gut, wenn man bei uns in der Welt schaut, Weihnachten, ja, wer erwähnt denn heutzutage noch Weihnachten, was das bedeutet, oder? Drum ist es so schön, schon von am Beginn, dass wir das hier erinnern, hören und dass wir wissen, um was es wirklich geht bei Weihnachten. Und das fängt schon mit Black Friday an und Angebote und Sales und Christmas Shopping und weiß ich was, das zwanghafte Suchen nach Beschenken und Kaufen von Geschenken von Leuten, wo wir doch wissen, dass sie eh alles haben und dass uns nichts fehlt. Und
Mama hat noch mal zuerst.
Ich schaue dir ganz leise zu, du bist gerade aufgewacht. Der Mond strahlt hell am Himmel, in dieser sternenklaren Nacht. Du bist da, mein Königskind. Du bist da, du bist da.
Da liegst du nun im Stall aus Stroh. Ich nehm dich sanft in meinen Arm. Ein Engel hat gesagt, das alles ist Gottes Plan. Du bist da, mein Königskind. Du bist da, du bist da. Du Friedefürst, kamst als Mensch zur Welt. Du Wunderrat, bist der alles hält. Ewiger Gott, allmächtiger Held. Du bist da. Du Friedefürst, kamst als Mensch zur Welt. Du Wunderrat, bist der alles hält. Ewiger Gott, allmächtiger Held. Du bist da. Dir das schönste Lied, mein wunderbares Kind. Du bist der Retter dieser Welt, du bist der Neubeginn. Du bist da, mein Königskind. Du bist da, du bist da. Du Friedefürst, kamst als Mensch zur Welt. Du Wunderrat, bist der alles hält. Ewiger Gott, allmächtiger Held. Du bist da. Du Friedefürst, kamst als Mensch zur Welt. Du Wunderrat, bist der alles hält. Ewiger Gott, allmächtiger Held. Du bist da.
Nochmal?
Ia.
Nochmal, Ia?
Nochmal, Ia, Ia, sag
ich. Ia. Nochmal?
Ist das nicht wunderbar? Kann man das toppen? Ich glaube nicht. Was die Kinder einem transformieren mit ihrer Liebe, mit ihrer Herzlichkeit, mit ihrer Echtheit ist einfach großartig. Und das macht einem so richtig stolz, solche Kinder, solche Familien in der Kirche, in der Gemeinde haben zu dürfen. Und wir beten, dass es noch viele mehr werden, die einfach in Familien auch groß werden dürfen, wo der Glaube an Jesus Christus zentral ist und fundamental ist. Halleluja. Ich möchte einfach ein paar kurze Gedanken mit euch noch teilen. Wir haben hier ein wunderbares Bild. Ich arbeite normal nicht mit PowerPoints. Ich versuche das einfach mal, dass ihr auch ab und zu ein Bild habt von dem, was mich gerade auch an Weihnachten, wie auch David gesagt hat, bewegt. Dass wir Menschen zur Ruhe kommen können. Wir haben im Frühgebet heute Morgen, war ein Gebet da, das Wesentliche ist doch, die Nähe zu Gott leben zu dürfen. An jedem Tag, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur, wenn man vielleicht Zeit hat zu beten, sondern auch während der Berufszeit, auf der Straße und wo auch immer. Die Bibel hat uns im Lukas-Evangelium diese wunderbare Weihnachtsgeschichte geschenkt. Und wer sie schon mal gelesen hat, der weiß, übrigens, es stört gar nicht, gell, die Kinder, auch sie dürfen nach vorne kommen, fühlt euch frei da. Wir sind eine Kirche, wo die Kinder herzlich willkommen sind, auch wenn sie mal lachen oder schreien, kein Problem. Ja, wer die Weihnachtsgeschichte schon mal gelesen hatte, hat bestimmt festgestellt, dass es damals nicht so eine Feststimmung war, Weihnachten wie heute. Ohne geschmückten Tannenbaum, ohne Lichterketten, die die dunkle Nacht erhellen, ohne prall gefüllten Einkaufszentren, wo die Menschen zu Hunderten hinströmen, um ihre schon überfüllten Kühlschränke noch mehr zu füllen. Also ich war gestern mit Karin kurz im Einkaufszentrum, aber ich musste sagen, jetzt weiß ich, warum das Jesus in einem Stall geboren ist und nicht in einem Einkaufszentrum. Das ist so eine Hektik. Man denkt, die Leute sind am Verhungern. Nein, es war damals ganz eine andere Zeit. Es war eine schwierige Zeit. Die Menschen hatten wirklich Hunger, weil sie kaum etwas hatten zu leben. Sie waren niedergedrückt durch die römische Besatzungsmacht. Sie waren ausgebeutet. Sie waren ohne Hoffnung und Lebensperspektive. Vielleicht geht es dem einen und der anderen auch so, wie diesen Menschen damals. Und Tausende waren sie unterwegs, weil sie mussten in ihre Heimatorte, um sich in die römischen Steuerlisten einzutragen. Und so war eben auch Josef und Maria auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem. Wisst ihr, wie weit der Weg ist von Nazareth nach Bethlehem? Also ziemlich weit. Und dann noch zu Fuß oder mit dem Esel und dann noch hochschwanger mit Maria. Ich kann mir vorstellen, der Himmel war in höchster Aufregung, weil Maria schon die ersten Wehen hatte. Und Josef sucht nach einer Herberge, wo sie zur Ruhe kommen könnten und allenfalls vielleicht das Baby zur Welt bringen. Aber der arme Josef, ich weiß nicht, welche Männer das auch schon erlebt haben, wenn die Frauen hochschwanger sind, da kommst du schon in Schwitzen. Und wir können ja ins Spital gehen, gell? Und wir können mit dem Auto fahren, nicht mit dem Esel noch schnell hinreiten, um das Kind zur Welt zu bringen. Ja, da verlierst du die ein und andere Schweißperle. Und so ging es wahrscheinlich Josef auch. Und letztendlich fanden sie, man denkt, in einem Stall oder in einer Gruft oder Höhle doch ihren Platz, wo sie zur Ruhe kommen konnten. Und dann plötzlich in einer Nacht, wo eigentlich gar nichts Besonderes geschah, geschah bei den Hirten etwas. Plötzlich wurde die Nacht erhellt von der Herrlichkeit des Himmels. Und der Engel des Herrn, er rief diesen erschreckten Hirten zu, fürchtet euch nicht, seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, warum offenbart sich Gott in dieser so besagten Nacht den Hirten? Diesen ausgegrenzten Menschen, die keine Bedeutung hatten in der Bevölkerung. Warum gerade diesen Menschen? Warum gerade diesen Hirten? Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn das heute geschehen würde, wo würde sich Gott zuerst offenbaren? Bei den Obdachlosen, auf der Straße oder vielleicht bei den Schwerkranken im Spital. Versteht ihr? Das ist das Herzen Gottes. Er offenbart sich denen, die seine Hilfe so dringend nötig haben. Und dann sagt der Engel des Herrn, ihr werdet ihn in Windeln wickeln, finden ihn in einer Futterkrippe, in einem Stall, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Wie hat sich Gott erniedrigt, um zu uns Menschen zu kommen? Nicht in einem Königspalast, eingehüllt in teuren seidenen Tüchern, in einem goldverzierten Kinderbett, umgeben von Diener und Dienerinnen, die ihm zu dienen waren. Nein, in einem Stall. In einem Stall. Wenn Jesus heute kommen würde, zu dir ganz persönlich, fände er Platz? Würdest du ihn einladen in dein Haus? Oder müsstest du zuerst sagen, mein Zimmer ist noch nicht ganz so ordentlich, warte einen Moment, ich räume noch auf, dass du einziehen kannst? Oder geben wir Jesus so nebenbei noch den Platz in einem Stall? Da kannst du ja sein, ich habe jetzt gar keine Zeit für dich, ich habe auch nicht aufgeräumt, weißt du, ich habe noch Gäste. Und was haben die Menschen für Ausreden, um diesem König seinen Platz zu geben? Könnt ihr folgen? Wisst ihr, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo immer noch ab und zu der Himmel die Erde berührt, wo Gott Menschen begegnen möchte. Und das ist unser Gebet, dass Gott heute Morgen Menschen begegnen kann in ihren Herzen. Jesus war gekommen, um denen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchten. Er war in Bethlehem geboren. In Nazareth wuchs Jesus auf, wie viele andere Kinder auch. Es heißt in der Bibel so wunderbar, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, voller Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Er machte auch eine Lehre. Wisst ihr, was Jesus für einen Beruf gelernt hat? Metzger oder Zimmermann? Ein ganz gewöhnlicher Beruf. Und als er 30 Jahre alt war, begegnet er seinem Wegbereiter. Wer war das? Johannes der Täufer. Und Jesus bittet ihn, taufe mich im Jordan. Und Johannes tauft Jesus im Jordan. Und die Kraft des Heiligen Geistes war auf ihm und in ihm. Und er verkündigte das Reich Gottes mit Vollmacht. Seine Worte berührten die Menschen. Kann man sich das noch vorstellen? Die Worte Jesus berührten die Herzen der Menschen. Das bewegt mich immer so ganz besonders. Aber nicht nur seine Worte, auch seine Hände berührten Menschen. Er liebte die Kinder. Er rief die Kinder zu sich und er jubelte und ich glaube, er tollte mit den Kindern herum. Das war seine Freude. Er legte auch seine Hände auf kranke Menschen, dass Blinde sehend wurden. Lahme gehen. Er stillte den Sturm. Er gab Hungrigen zu essen, Brot und Fisch. Er vergab Sünden denen, die versagt haben. Was ist das für ein wunderbarer König, ein wunderbarer Retter und Erlöser? Aber dann geschah es, dass die römischen Soldaten ihn festnahmen. Und er wurde in einem unglaublichen Justizskandal zum Tod verurteilt. Und sie nagelten ihn an ein Kreuz. Nägel durch Hände und Füße. Dort am Kreuz starb der, der ohne Sünde war, der niemandem etwas Unrecht getan hat. Und wisst ihr, wie viele Jünger, die ihm nachgefolgt sind, die ihre ganze Hoffnung in diesen Jesus gesetzt haben, dort standen und zuschauen mussten, wie Jesus geschlagen wurde, angespuckt wurde, ausgelacht wurde, ans Kreuz genagelt wurde, wie er am Kreuz starb. Was geschah in diesen Jüngern, in diesen Nachfolgen? Ihre ganze Hoffnung, die sie in diesen Jesus gesetzt haben, starb mit Jesus. Die ganze Hoffnung, die sie hatten, war es doch der Falsche, in den wir gehofft haben, an den wir gehofft haben? Jesus kam nicht, um die politischen und sozialen Umstände zu ändern. Er kam nicht, um die römische Besatzungsmacht hinauszuschmeißen. Er hat einen größeren Auftrag, einen höheren Auftrag, einen herrlicheren Auftrag. Er nahm die Schuld und Sünde der ganzen Menschheit auf sich. Der, der ohne Sünde war, nahm deine und meine Schuld auf sich, das, was uns von dem ewigen Gott trennt, damit du und ich, damit die, die an ihn glauben, an sein Erlösungswerk, Vergebung empfangen. Weißt du, was geschieht bei Menschen, die mit solchen Schuldenlasten kommen und diese Lasten Jesus übergeben können, loslassen können, was da für eine Veränderung in diesem Leben stattfindet? Wow. Weißt du, wenn du verstritten bist mit einem Menschen, das gibt's ja bei uns nicht, auch nicht in der Ehe. Aber wenn es mal so wäre, dann ist es doch manchmal so, man kann sich kaum in die Augen schauen. Man hat das Gefühl, da ist eine Mauer. Es ist nichts Schönes. Es ist mühsam. Man will das nicht, getrennt zu sein von dem, der einem eigentlich liebt. Und wie wunderbar, wenn man das sagen kann: Vergib mir. Ich habe einen Fehler gemacht. Kannst du mir verzeihen? Wenn gegenseitige Vergebung zugesprochen wird, wenn Versöhnung einkehrt, wenn Frieden einkehrt in eine Ehebeziehung, in eine Familie, vielleicht bist du heute da mit diesem ganzen Schrott. Aber glaub mir, du darfst Jesus alles bringen, was dich bedrückt, was dir Not macht. Du darfst es ihm abgeben. Und du darfst heute erleben, wie der Himmel die Erde berührt, wie Gott, der auferstandene, lebendige Gott, dir hilft, dass Umstände, die nicht gut sind, ins Gute verwandelt werden. Er ist immer noch der Retter. Stellt euch diese Menschen vor, die flüchteten, Jesus liebten und ihm nachfolgten und sahen, wie Jesus stirbt, aber sie flüchteten von diesem furchtbaren Ort und versteckten sich, um nicht auch noch gefangen zu nehmen. Was waren das für Stunden, wo diese Jünger Jesus durchlebt haben? Bis zu diesem Augenblick, wo diese Nachricht, diese unglaubliche Nachricht an ihre Ohren drang. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Ihr merkt, ich schaffe nicht mit einer PowerPoint. Das Grab ist leer, aber das ist das Wichtigste. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und er hat sich Hunderten von Menschen offenbart als der Auferstandene. So großartig und so wunderbar. Und diese Szene liebe ich am meisten. Diese zwei Jünger, die auf der Straße waren und noch nichts gehört haben von dieser herrlichen, wunderbaren Botschaft seiner Auferstehung. Und Jesus gesellt sich dazu und kommt ins Gespräch mit ihnen, der Auferstandene Jesus. Und sie hatten es noch nicht erkannt. Und Jesus legt ihnen die Schrift aus, dass all dies geschehen musste, damit die Menschen Rettung erfahren und ewiges Leben bekommen. Und wisst ihr was? Während Jesus ihnen die Schrift auslegte, berührte es ihre Herzen. Und so sehr, dass sie ihn einluden, nach ihnen zu Hause zu kommen. Und bei ihnen zu Hause geschah das Großartige. Weißt du, wenn dein Herz berührt wird von der Liebe Gottes, Wie wunderbar, wenn du ihn dann nach Hause zu dir einlädst und sagst, Herr Jesus, du hast da mit deinen Worten mich so berührt, komm doch auch in mein Leben. Und als Jesus das Brot nahm und dankte und es brach und den Jüngern gab, wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten den auferstandenen Jesus. Bist du noch da? Ich hab's gleich. Wow! Und sie erkannten mit geöffneten Augen Jesus, den Auferstandenen. Hey, das ist unser Gebet und unsere Botschaft, dass den Menschen die Augen geöffnet werden, dass sie erkennen, wer dieser Sohn Gottes ist. Weihnachten war erst der Anfang. Und es ging weiter zu Karfreitag. Und es ging weiter zu Ostern. Das gehört zusammen. Weihnachten ohne Karfreitag wäre nicht gut, oder? Weihnachten ohne Ostern wäre auch nicht gut. Wie wunderbar. Diesen beiden Jüngern wurden nicht nur die Augen geöffnet, dass es der auferstandene Jesus ist, sondern sie begannen zu verstehen, was die Bedeutung von Weihnachten war. Und sie begannen zu begreifen, was die Bedeutung von Karfreitag war und was die Bedeutung von Ostern war und was der Auftrag Gottes in Jesus Christus für die Menschheit wirklich war. Auch heute und jetzt. Und das ist so wunderbar. Hey, die Hirten waren völlig außer Rand und Band. Die Nachricht, die der Engel ihnen brachte, sie wussten ja noch nicht viel, aber sie liefen los nach Bethlehem und suchten diesen Stall und suchten diesen Jesus. Sie machten sich auf und suchten den, von dem sie gesagt haben, er sei der Retter. Und wisst ihr was? Sie fanden ihn. Wir sehen es da und schaut mal, wie sie sich freuen über Jesus. Und sie fanden alles so, wie der Engel ihnen gesagt hatte. Und jetzt blieben sie aber nicht im Stall. Nein, sie standen auf und sie liefen hinaus. Und die Kunde verbreitete sich in allen Dörfern. Jesus, der Retter, ist geboren. Ist das nicht auch unsere Botschaft, ihr Lieben? Dass wir an Weihnachten hinausgehen dürfen, wie es auch David gesagt hat, wo immer wir die Möglichkeit haben, das zu erzählen, was wir persönlich erlebt haben mit diesem Jesus, mit diesem Retter, mit diesem Erlöser, mit diesem Friedefürst. Wie wunderbar, dass es ist, wenn man diesen Gott selbst erlebt hat, nicht von einer Geschichte erzählt, sondern selbst erlebt hat, weil das leuchtete aus diesen Hirten heraus. Das sprudelte heraus. Das mussten die Leute glauben und annehmen, weil es so echt war, so real, so lebendig. Und das wünsche ich uns und euch für diese Weihnachtszeit, dass wir diese wunderbare Botschaft nicht für uns behalten. Weil, wie wir gehört haben, viele Menschen wissen gar nicht, was die Bedeutung von Weihnachten ist, was die Bedeutung von Karfreitag ist und von Ostern. Sie sind so beschäftigt mit so vielen anderen Dingen. Und wir beten, dass sie gelöst sind von diesen Dingen, die sie so beschäftigt, dass sie zur Ruhe kommen können. Mir hat gerade am Anfang vom Gottesdienst jemand gesagt, weißt du, es läuft so viel. Und es gibt wirklich Umstände, wo man Dinge erledigen muss. Aber ich möchte euch ermutigen, reißt euch raus aus diesem ganzen Getriebensein. Sucht Gott, damit ihr ihn finden könnt. Ganz persönlich, ihr Lieben. Gott will uns Menschen begegnen. Aber so oft laufen wir ihm davon. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Was muss dann noch geschehen, damit der Mensch endlich Zeit hat? Damit das geschehen kann, was viel mehr wert ist als das, was die Welt uns geben kann. Mit allem Klimbim. David, ich muss dir sagen, wow. Was du als Kind erlebt hast, ist mehr wert als alles Gold und Silber. Und das, was in deinem Herzen brennt, ist so kostbar und wertvoll. Und mögen wir es unseren Kindern auch schenken. Vielleicht sind sie schon groß. Vielleicht denken wir, sie hören gar nicht zu, aber sie hören doch zu, wenn wir von Jesus erzählen, von dem, was er uns gegeben hat. Mach mal mehr, als was wir denken. Schaut nicht auf das physisch Sichtbare. Schaut auf das, was deine Herzensaugen sehen. Gott möge es uns schenken. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diese geöffneten Augen ganz neu schenkst, uns persönlich und in unserer Familie, unseren Kindern, Enkel, in unserer Verwandtschaft und Bekanntschaft, dass wir erkennen dürfen, dass der Retter auch für uns geboren ist, um uns zu sagen, Gott liebt dich und Gott sehnt sich nach dir und du bist so wertvoll in seinen Augen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Ich schließe mit einer ganz kurzen Geschichte und dann singen wir noch dieses wunderbare Weihnachtslied. Von einem Mann, der Gott ehrte, aber dann dem Glauben den Rücken zudrehte und zum Spötter Gottes wurde. Er verspottete auch die, die Jesus liebten, im ganzen Dorf. Während dieser Zeit, 1813, gab es einen furchtbaren Krieg. Die Erde wurde mit Blut genetzt. Terror herrschte unter den Menschen. Eine Depression und eine furchtbare Not kam über diese Gegend. Auch Typhus sorgte diese Gegend heim. Auch dieser besagte Mann, dieser Gottesspötter, wurde erkrankt und lag Wochen im Bett. Aber das war für ihn nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass seine Kinder auch an Typhus erkrankten und eines nach dem anderen von dieser Seuche hinweggerafft wurden. Das zerbrach sein Herz so dermaßen, führte ihn so in eine Verzweiflung hinein, dass er sich noch einmal aufmachte, Gott zu suchen, den er verspottete. Und Gott begegnet ihm. Und Gott vergibt ihm. Und Gott versöhnt sich mit diesem Mann. Und dank dessen, was er mit Gott erlebt hat, diese Barmherzigkeit und Liebe Gottes, ging er auf die Straße und sammelte 500 Kinder ein, die durch den Krieg und die Seuche ihre Eltern verloren haben. Er war ein wohlhabender Mann und kaufte einige Häuser, um diesen Kindern ein neues Zuhause zu geben. Er verpflegte sie. Er durfte diesen Kindern etwas von der Liebe weitergeben, die er gerade von Gott erfahren hat. Und 1815 an Weihnachten schrieb dieser besagte Mann ein Lied. O du Fröhliche, o du Selige, Welt ging verloren, doch Christ ist geboren. Das war Johannes David Falk, ein besonderer Mann, der viele Gedichte geschrieben hat, aber auch eben dieses wunderbare Lied. Aus Dank zu dem, was Gott ihm geschenkt hat. Vergebung, Versöhnung und Frieden. Sigi, darf ich dich bitten, dass du mit uns dieses Lied und Angelika, vielen Dank. So toll, dass ihr uns begleitet in den Liedern. Wollen wir dieses Lied noch singen und dann darf ich wieder Nila übergeben. Sie wird uns noch hineinführen. Es gibt, glaube ich, noch Geschenke für die Kinder und natürlich auch für die Erwachsenen. Und natürlich auch Kaffee und Kuchen, dass das immer wieder gesagt ist, dass niemand nach Hause geht ohne Kaffee und Kuchen. Aber besonders auch mit diesem Frieden im Herzen, den nur Gott schenken kann. Amen.
O du Fröhliche, o du Selige, Gnade, Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christen. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, uns Herz zu versöhnen. Freie, freie dich, o Christenheim. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre. Freue, freue dich, o Christenheit. Freue, ja, freue dich, o Christenheit.
Halleluja, Jesus.
Ja, wir möchten uns auch freuen, weil Jesus an Weihnachten für uns geboren ist, als unser Retter und als unser Erlöser. Und Jesus möchte, hat auch den Wunsch, bei jedem von uns zu sein, als unser Tröster, als unser Freund, als unser Ratgeber, als unser Wegbegleiter und so viel mehr. Und daran möchten wir uns an Weihnachten ganz besonders erinnern. Genau, also jetzt gibt's hinten noch Kaffee und Kuchen, aber bitte bleibt noch ganz kurz sitzen, weil wir haben ja in der Geschichte gehört, für die Bewohner von Kaltenbeuren wurde ein Brot in Sternenform gebacken. Und für euch wurde auch ein Brot in Sternenform gebacken. Genau. Das bekommt ihr dann gleich, aber davor möchte ich gern noch alle Kinder zu mir nach vorne bitten. Für euch haben wir auch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk vorbereitet. Genau. Und dann bekommt jetzt jeder noch seinen Stern, also bitte noch ganz kurz sitzen bleiben. Und wie schon erwähnt, im Anschluss gibt es dann hinten noch Kuchen und Kaffee. Genau, und wir wünschen euch wirklich einen ganz gesegneten restliche Weihnachtszeit und Gottes Segen und seine Führung und Bewahrung. Genau.
Und ganz herzlichen Dank auch Nila für die Leitung, für die Geschichte. Vielen Dank für alle Mitwirkenden hinter den Kulissen, so für alle, die Brot gebacken haben. Wir segnen die Firma ganz besonders, dekoriert haben. Gut. Auch von meiner Seite ganz gesegnete Weihnachten. Bitte lasst uns nicht im Stich mit Kaffee und Kuchen hinten. Habt noch Zeit für Gemeinschaft, zum Austauschen. Frohe Weihnachten!